Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um die Landtagswahlen im Mai. Erst in Schleswig-Holstein und danach in Nordrhein-Westfalen. Es geht um die Frage, wie man bei Gedenkveranstaltungen rund um das Kriegsende vor 77 Jahren mit Russland umgeht und um grünen Wasserstoff, der in Sachsen und Sachsen-Anhalt Menschen und Politik beschäftigt. Herzlich willkommen. Ein Königsmacher. Das ist laut Duden jemand, der in der Lage ist, jemandem oder einer politischen Gruppierung zur Macht zu verhelfen. Eine ziemlich angenehme Position, also von allen Seiten umschmeichelt zu werden und trotzdem weiterhin sein Ding zu machen. Vor der Bundestagswahl mussten sich die Grünen diesen Titel noch mit der FDP teilen. In NRW haben sie ihn ganz für sich alleine, denn die Chance, die Agenda der kommenden Landesregierung mitbestimmen zu können, stehen für die Grünen so gut wie noch nie. Meine Kollegin Vivien Leue berichtet.
Ein grüner Wahlkampf stand am vergangenen Samstag in Düsseldorf-Flingern. Passanten und Kinder vom nahegelegenen Spielplatz dürfen auf grüne Dosen werfen. Als Preis winkt ein Smoothie. Sehr gut. Die Wahlkämpfer sind ausgelassen und fröhlich. Seit Wochen sagen Umfragen den Grünen in Nordrhein-Westfalen ein Rekordwahlergebnis für das Bundesland voraus. Zwischen 15% und 18% könnten sie erreichen. Und sie wären damit die drittstärkste Kraft im Landesparlament, vor FDP und AfD.
Gut ist die Stimmung, weil ich glaube, dass wir in Nordrhein-Westfalen auch was bewegen können in Richtung Verkehrswende, in Richtung Klimapolitik.
Also es werden ja Dinge wichtiger, als sie vielleicht noch früher wichtig waren. Gerade bei Älteren, die sagen halt, ja, ich habe halt immer konservativ gewählt und jetzt geht es nicht mehr wegen meiner Enkel zum Beispiel.
Ich finde, die Annalena und Herr Robert, die machen wirklich einen tollen Job. Also alle Achtung.
Mit viel Rückenwind aus Berlin und einem originären Thema, an dem heute keiner mehr vorbeikommt, dem Klima, stehen die Grünen in Nordrhein-Westfalen kurz vor einer Regierungsbeteiligung. Der grüne Direktkandidat für den Düsseldorfer Osten, Lukas Milcharek, gibt sich entsprechend selbstbewusst.
Ich glaube, dass wir diesen Anteil an einer Kernwählerinnenschaft, die wir aufgebaut haben, konstant auch gehalten haben. Europawahl, Kommunalwahl, Bundestagswahl und die wir jetzt mitnehmen in die Landtagswahl, das merkt man ziemlich deutlich, dass wir angekommen sind in der Parteienlandschaft und zwar mit einem soliden Rückhalt.
Es ist ein bemerkenswertes Comeback, wenn man bedenkt, dass die Grünen bei den Landtagswahlen 2017 mit nur knapp über 6% der Stimmen noch in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden drohten. Jetzt, 5 Jahre später, sieht es sogar so aus, als könnten sie mitbestimmen, welche Partei die neue Regierung anführen wird.
Ja, wir könnten die Königsmacher sein, wie man das so schön sagt. Ne?
Sagt Brigitte Reich, langjährige Grüne und Mitglied der Düsseldorfer Bezirksvertretung 2. Seit Wochen liegen CDU und SPD in Umfragen mit rund 30% fast gleich auf.
Tja, schwarz-grün, rot-grün, also ich würde mal sagen, schon ein gutes Gefühl. Weil es ist, Erfahrung zeigt, dass man dann auch mehr, sagen wir mal, von den Themen umsetzen kann, ne? Wenn man sozusagen mit beiden Verhandlungen führt.
Hört man sich um, in der Landtagsfraktion wie auch an der Basis, geben sich die Grünen bedeckt, was ihren möglichen Wunschpartner anbelangt. Die vergangenen 2 rot-grünen Regierungen unter der SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von 2010 bis 2017 habe man nicht nur in guter Erinnerung. Zu barsch seien manche Ruhrpott-Barone der SPD aufgetreten, zu wenig Grün sei in der Regierung möglich gewesen. Jetzt gäbe es zwar viele thematische Überschneidungen von SPD und Grünen, aber die Sozialdemokraten seien nicht die einzigen möglichen Partner, sagt auch die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubauer. Letztlich komme es auf die Koalitionsverhandlungen an.
Es geht darum, ob wir sagen, wir packen es jetzt an und gestalten die Zukunft, hören auf, irgendwie zu verwalten und Krisen zu reparieren, sondern gehen in den Vorsorgemodus, wenn es um Politik geht, bauen die Erneuerbaren aus und sorgen für Teilhabe. Also ja, wer grün will, muss grün wählen.
Ist also auch schwarz-grün denkbar für NRW? Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst zeigt sich hier offen und griff zuletzt häufiger die Themen Klima und soziale Gerechtigkeit auf. Er dürfte aber auch wissen, dass er ohne die Grünen wohl nicht weiter regieren kann. Dagegen äußerte der Spitzenkandidat und Landeschef der SPD Thomas Kutschaty jüngst in einem Zeitungsinterview, er könne sich vorstellen, auch dann eine Regierungskoalition zu bilden, wenn die SPD nur zweitstärkste Kraft wird. Sowohl zu den Grünen als auch zur FDP gäbe es gute Kontakte. Auch für die Bundesregierung steht viel auf dem Spiel. Eine von der SPD angeführte Landesregierung in Düsseldorf würde der Ampel die nötigen Sitze für eine Mehrheit im Bundesrat bescheren. Zu welcher Regierungskonstellation es in Nordrhein-Westfalen kommen wird, hängt natürlich vorrangig von den Wählerinnen und Wählern ab. Aber dann wohl auch von der grünen Basis. Von Parteimitgliedern wie denen im Düsseldorfer Stadtteil Gerresheim, die sich hier gerade zum monatlichen Austausch treffen.
Ich glaube, dass wir nicht dahinter zurück können, was im Bund gelaufen ist. Dass es da also eine Mitgliederbefragung geben wird. Das ist ein Standard, der ist jetzt gesetzt.
Sagt Ulrich Scheinhardt. Und Bezirksbürgermeisterin Maria Icking stellt klar, dass die Grünen mit allen demokratischen Parteien zusammenarbeiten könnten.
Die grüne Position maximal durchsetzen und gucken, mit wem kann man es jetzt gerade am besten. Das ist ja so eine Konstante bei uns in der Grünen Partei.
Die Grünen in NRW fordern unter anderem einen Kohleausstieg bis 2030 und einen schnelleren Ausbau der Windkraft. Die 1000 Meter Abstandsregel soll fallen. Zum flächendeckenden Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs soll es auch ein bezahlbares NRW-Ticket geben. Außerdem will die Partei die Arbeitsbedingungen in Gesundheit und Pflege verbessern. Mit fast allen politischen Kräften lassen sich hier Überschneidungen finden. Aber bei manchen müsse man wohl härter verhandeln, sagt die grüne Kommunalpolitikerin Eva Mörger.
Und wenn man das nochmal auf den Bund hochfährt, da wird die FDP doch kritisch gesehen. Viele haben gedacht und gesehen, dass die Grünen vielleicht etwas über den Tisch gezogen wurden, dass die FDP sich mit ihren Forderungen sehr stark durchgesetzt hat, dass wir da vielleicht ein bisschen mehr aufpassen müssen.
Alle hier in der Runde hoffen, dass es spätestens bei den Koalitionsverhandlungen auch wieder vorrangig um Landesthemen gehen wird. Aktuell würde an den Wahlkampfständen häufig über Geopolitik diskutiert.
Klar, dann kommen auch wieder die Nicht-Landesthemen hoch. Ihr seid ja jetzt eine Kriegspartei geworden.
Tatsächlich, die sagen, es geht doch nicht. Die sind da aus der Friedensbewegung entstanden.
Also für mich ist es persönlich total schwierig. Das ist ja unsere Entwicklung. Aber die Situation ist, wie sie ist.
Andererseits gäbe es auch viel Lob für die Regierungsarbeit von Robert Habeck und Annalena Baerbock.
Und das sind damit unsere besten Wahlkämpfer.
Ich glaube schon, dass die Leute das mehr als früher auf dem Schirm haben, ja. Die können das und wollen das.
Und das wollen die Grünen jetzt auch wieder in Nordrhein-Westfalen zeigen.
Vivien Leue berichtete. In Schleswig-Holstein wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Laut Glücksatlas sollen in dem Bundesland ganz im Norden ja die glücklichsten Menschen überhaupt Deutschlands leben. Und da Politiker doch auch Menschen sind, muss das doch eigentlich auch auf sie zutreffen. Ob diese These allerdings der SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse Müller derzeit so unterschreiben würde, ist fraglich. Sogar in seiner eigenen Partei finden einige, dass er eher glücklos agiert. Und dabei hat er doch ziemlich ambitionierte Pläne. Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar hat sich mal umgehört.
Wahlkampfauftakt der SPD in Lübeck. Spitzenkandidat Thomas Losse Müller spricht. Smart ist das erste Wort, das den meisten Menschen einfällt, wenn sie Losse Müller sehen. Im Anzug, lässig, ohne Krawatte, steht er auf einer Bühne auf dem Lübecker Koberg, einem kleinen Platz in der Altstadt, umgeben von historischen Gebäuden und beschwört sozialdemokratische Werte und Erfolge.
Wir haben schon einmal an einem 8. Mai gewählt. Am 8. Mai 1988 hat Björn Engelm und die SPD die Landtagswahl gewonnen. Und lieber Björn, ihr seid damals angetreten mit dem Anspruch, dieses Land aufzuklären. Ihr wolltet das Land endlich in die Zukunft bringen. Ihr habt die Grundlage für die Energiewende gelegt, für all die Erfolge, von denen wir jetzt profitieren. Und das ist der Anspruch, den die SPD bei dieser Landtagswahl hat. Wir wollen dieses Land modernisieren. Ein Weiter so kann es nicht geben.
Gute 15 Minuten spricht er sachlich darüber, dass das Soziale wieder in die Landespolitik einziehen müsse, über kostenlose Kita-Plätze und günstigen Wohnraum. Nur kennt ihn in Schleswig-Holstein kaum jemand. Der Spitzenkandidat war in den Wahlumfragen lange ein Nobody. Nur ein Viertel der Befragten konnte mit dem Namen Thomas Losse-Müller etwas anfangen. Darauf angesprochen, bleibt er demonstrativ gelassen.
Es geht ja nicht um das Pferderennen zwischen zwei Menschen, sondern es geht um Parteien und die Frage, welche Koalitionen wir schaffen. Und es gibt Mehrheiten für eine gesellschaftliche Koalition, die dieses Land modernisieren kann, nach vorne führt, nicht einfach nur weiter so.
Eigentlich wechseln die Regierungen in Schleswig-Holstein relativ häufig. Rot-Grün, dann Schwarz-Rot, danach die sogenannte Dänenampel aus SPD, Grünen und dem SSW und jetzt eben Jamaika. CDU, Grüne und FDP. Seit mehr als 20 Jahren geht dieses Wechselspiel nun schon. Am kommenden Sonntag sieht es erstmals seit langem nicht danach aus. Von Wechselstimmung ist nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil, die Zustimmung für die von Daniel Günther geführte Koalition ist hoch. Dürften die Menschen den Ministerpräsidenten direkt wählen, würden sich laut der neuesten Infratest-DiMAP-Umfrage im Auftrag des NDR 61% für Günther entscheiden und nur 9% für Losse-Müller. Wilhelm Knelangen, Politikwissenschaftler an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, sieht beim Herausforderer kein klares Profil. Losse-Müller habe keine parteipolitische Karriere gemacht, sondern mehr aus dem Hintergrund agiert.
Und ich glaube, dass man das auch durchaus in der Programmatik der SPD erkennen kann. Weil wenn man das Programm sich der SPD anschaut, dann findet man dort ein sehr ambitioniertes Reformprogramm. Also das Wort Strategie und das Wort Plan. Das sind, glaube ich, die Worte, die am häufigsten vorkommen. Und das geht halt von der Energiestrategie bis hin halt zu einem Plan zur Verbesserung der Gendergerechtigkeit. Also tatsächlich sehr, sehr umfassend. Ich glaube, dass das tatsächlich auch ein bisschen das Markenzeichen der SPD in diesem Wahlkampf ist, mit Thomas Losse-Müller zu signalisieren, wir sind die Partei, die eine Idee hat für Schleswig-Holstein.
Thomas Losse-Müller hat eine steile Karriere hinter sich. Er war Staatssekretär im Finanzministerium von Monika Heinold, heute die grüne Spitzenkandidatin. 2014 übernahm er die Leitung der Staatskanzlei des damaligen Ministerpräsidenten Thorsten Albig, SPD. Als 2017 Daniel Günther die Wahl gewann, zog er sich aus der Politik zurück. Dann die große Überraschung. Die SPD-Vorsitzende Serpil Medjadle schlug den ehemaligen Grünen und jetzt Junggenossen als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl vor und brauchte viele Worte, um zu erklären, warum Losse-Müller der Richtige für die Partei ist.
Und fragt mal bitte eure Kommunalpolitikerin, fragt mal eure Bürgermeisterin, Oberbürgermeister. Entweder haben die Kommunen die Schuld oder jetzt macht man sich das ganz einfach, man schiebt einfach die gesamte Verantwortung nach Berlin. Das ist kein verantwortungsvolles Regierungshandeln, daher braucht es einen Mann, der es kann, der aus dem Maschinenraum kommt, der weiß, wie Dinge funktionieren und diese auch umsetzen kann.
Der 49-Jährige hat im vergangenen Herbst bekannt gegeben, dass er für den Landtag kandidieren will, ausgerechnet im Wahlkreis des amtierenden Ministerpräsidenten. Punkten will er mit einer Senkung der Grunderwerbssteuer für Familien, die ihre erste Immobilie kaufen, und natürlich mit dem Kampf gegen den Klimawandel.
Wie sollen die Menschen glauben, dass wir das mit dem Klimaschutz hinkriegen, wenn wir nicht die Infrastrukturen bauen, die ihnen helfen, klimaneutral zu sein? Wie sollen die Menschen glauben, dass wir Gesellschaft modernisieren können, wenn wir es noch nicht mal schaffen, die Kita-Gebühren freizumachen? Fortschritt braucht Zusammenhalt. Und Fortschritt braucht eine Landesregierung, die bereit ist, in Zusammenhalt zu investieren.
Doch der Saarland-Effekt, dort entschieden sich die Menschen mit Anke Rehlinger für eine Ministerpräsidentin der SPD, will sich im Norden einfach nicht einstellen. In allen Umfragen blieb die SPD weit hinter der CDU zurück. Für Politikwissenschaftler Knelangen spiegelt sich darin auch Losse-Müllers mangelnde Bekanntheit wider.
Fakt ist schon, wenn man über Monate hinweg relativ stabil vorne liegt und wenn zumindest nicht zu erwarten ist, dass sich die Dinge nochmal grundsätzlich ändern, dann glaube ich, ist die CDU im Moment eindeutig Favoritin für den Wahlsieg, gemessen sozusagen, dass sie die stärkste Partei wird. Und Thomas Losse-Müller als Person hat offensichtlich Schwierigkeiten aufzuholen in diesem Persönlichkeitswahlkampf mit Daniel Günther, den es natürlich auch gibt.
Vielleicht fragt sich der ein oder andere Genosse bereits, ob die SPD mit Thomas Losse-Müller auf das richtige Zugpferd gesetzt hat, ob sich dessen Senkrechtstart am Wahltag nicht doch als Fehlstart entpuppt.
Unser Landeskorrespondent Jörn Schaar berichtete. Es sind schwierige Entscheidungen, die Gedenkstätten in diesem Jahr treffen müssen. Am 8. Mai ist es 77 Jahre her, dass der Zweite Weltkrieg offiziell beendet wurde. Und in den letzten Wochen haben zum Beispiel viele KZ-Gedenkstätten schon den Jahrestag ihrer Befreiung begangen, an der ja sowjetische Soldaten wesentlich beteiligt waren. Aber anders als sonst wurden in diesem Jahr wegen des Ukraine-Kriegs keine offiziellen Vertreter aus Russland eingeladen. Eine Gedenkstätte aber, ganz im Osten Brandenburgs, die an die Schlacht auf den Seeloer Höhen erinnert, also bei der im April 1945 noch Zehntausende sowjetische Soldaten ums Leben kamen, da sah man das anders und der zuständige SPD-Landrat schrieb dem russischen Präsidenten einen Brief samt Einladung. Das war im Februar und was seitdem geschah, ist eine ziemlich turbulente Geschichte, die auch einiges über deutsch-deutsche Befindlichkeiten erzählt. Nana Brink.
Landrat Gernot Schmidt ist gut vorbereitet. Ich habe nichts zu verbergen, sagt er sofort und schaut sehr ernst. Der Brief liegt auf dem Tisch in seinem Büro in Seelow.
Ja, das ist ja jetzt ein Brief, der durch die Ereignisse überrollt wurde. Im Endeffekt war das einfach ein Versuch, der gescheitert ist.
Es sollte eine große Gedenkveranstaltung geben in diesem Jahr. Ehrengast Wladimir Putin. Im Februar dieses Jahres schreibt der SPD-Landrat zusammen mit anderen Honoratioren der Region einen Brief an den russischen Präsidenten.
Tief beunruhigt vom verbalen Aufrüsten in großen Teilen der westlichen Welt und nach einer nach dem Zweiten Weltkrieg kaum dagewesenen Zuspitzung der Interessensgegensätze zwischen der NATO und Russland, wenden wir uns heute an Sie. In diesem Jahr begehen wir das 50-jährige Jubiläum der Gedenkstätte Seeloer Höhen. Hierzu laden wir Sie, sehr geehrter Herr Präsident Putin, herzlich nach Seelow ein.
Es war eine Fehleinschätzung vielleicht. Natürlich bewerte ich diesen Krieg. Für mich ist dies ein verbrecherischer Angriffskrieg. Und dies hat Putin zu verantworten, das haben wir auch immer klar gesagt.
Das Klarsagen allerdings hat ein wenig gedauert. Der Brief, abgeschickt, als die russische Armee schon vor den Grenzen der Ukraine aufmarschiert ist, führt zu massivem Protest. Nicht nur des ukrainischen Botschafters, überregionale Medien sprechen von einem Kotau des Landrats. Erst nach dem Beginn des Krieges zieht er seine Einladung zurück.
Was heißt zerknirscht? Ich bin nicht zerknirscht, so wehre ich mich etwas. Es ist für mich eine Zäsur und dass Krieg brutal ist und dass der Krieg die Zivilbevölkerung trifft, ist doch unbenommen und das wissen die Menschen gerade im Moderbruch sehr gut.
Jetzt wirkt Gernot Schmidt doch etwas getroffen. Seine bullige Statur, die normalerweise alles abwehrt, sackt kurz zusammen. Gerade er als SPD-Mann wollte alles richtig machen. Versöhnung über die Gräber hinweg, das ist sein Motto. In Seelow aber ist die Wirklichkeit anstrengend. Das Ehrenmal erinnert an die Schlacht und an die Sichtweise, die die DDR darauf hatte. Die bronzene Monumentalplastik eines sowjetischen Soldaten steht seit Ende 1945 auf der Seelower Anhöhe. Mit trauernden Augen blickt er auf das Schlachtfeld, die größte Schlacht auf deutschem Boden und die verlustreichste. Zwischen dem 16. und 19. April 1945 sterben hier über 50.000 Soldaten, die meisten Rotarmisten. Die Befreier bauen ein Kriegerdenkmal für ihre Helden, wie sie auf die Grabplatten schreiben. Ewig unvergessen seid ihr, Sowjetsoldaten, schreibt die DDR 1972 dazu. In der neuen Gedenkstätte wird nur der Befreier gedacht. Die gefallenen deutschen Soldaten und auch die Leiden der Zivilbevölkerung finden in der propagandistischen Darstellung nicht statt. Das ändert sich nach der Wende in einer neuen Ausstellung. Was sich nicht ändert?
Es ist eine sowjetische Gedenkstätte. Die Völker der Sowjetunion haben ja die Hauptlast dieses Zweiten Weltkrieges getragen. Und wir denken am 16. April immer der Toten der sowjetischen Seite und der deutschen Seite mit einer Kranzniederlegung.
Die Gedenkveranstaltung am 16. April hat ohne den russischen Botschafter stattgefunden, auch ohne den ukrainischen. Von Putin war keine Rede, sagt Landrat Schmidt und wischt den Brief weg.
Der größte Teil der eingeschlossenen Soldaten gehört in sowjetische Gefangenschaft. Viele, darunter eine unbekannte Zahl von Zivilisten, finden bei dem Versuch, die Einschließung zu durchbrechen, den Tod.
Eine Besuchergruppe verlässt den Kinosaal der Gedenkstätte. Vor einer Fotowand bleiben zwei junge Männer stehen. Es zeigt junge sowjetische Soldaten auf einem Panzer.
Verrückt, sagt einer der Männer. Das Bild kenne ich aus der Tagesschau. Dann entspannt sich eine Diskussion.
Das ist ein dummer Zufall, weil die, um die es hier geht, die haben nun wirklich mit der jetzigen Situation nichts zu tun.
Das sehe ich genauso. Also ich habe auch nichts gegen sowjetische Soldaten. Die politische Lage wird woanders entschieden und nicht bei den Soldaten selbst. Die Schuldigen sitzen, sag ich mal, im Kreml und aber auch in der NATO.
Gut, das sehe ich nicht so, weil ich NATO-Soldat bin.
Rund 15 Kilometer von der Gedenkstätte Seeloer Höhen entfernt erstreckt sich der Reitweiner Sporn, eine Anhebung von rund 80 Metern. Ein schmaler Pfad führt durch das frühlingsgrüne Gebüsch. Rechts und links sieht man tiefe, überwucherte Gräben. Nach rund einem Kilometer weist eine vermoderte Tafel auf den Gefechtsstand von Marschall Schukow hin. Von hier aus erteilte der Oberbefehlshaber der Roten Armee am 16. April 1945 den Befehl für den Angriff. Lehrerin Katrin Wachsmann ist mit Schülern des Oberstufenzentrums Märkisch-Oderland aus Seeloh nach dem Besuch der Gedenkstätte hierher gefahren.
Also wir wollten Ihnen heute zeigen, dass man mit offenen Augen auf diesem Schlachtfeld nachempfinden kann. Das war unser Ziel.
Also mir hat das interessiert, weil das ja schon ziemlich krass ist, was damals passiert ist. Wenn man jetzt so überlegt, dass jetzt dieses Mal wieder so ein Krieg ist, hat man ja Angst davor, wenn ich ehrlich bin. Mich hat es generell interessiert. Ich wollte mal selber die Geschichte hören, da ich sie selber nicht erfahren durfte, von meinem Opa halt nicht, weil er sie nicht erzählen tut. Es war trotzdem scheiße, dass auch alle in den Krieg dabei waren, aber was soll man machen?
Schade eigentlich.
Ich mach Urlaub, um extra mitzukommen.
Die Schüler und Schülerinnen sind ziemlich aufgekratzt. Sie stehen in kleinen Gruppen und sprechen über das Gestern, aber eigentlich fast mehr über das Heute.
Ja, das ist schon komisch. Es ist ja halt auch traurig, weil man dachte, endlich wäre der Krieg vorbei und jetzt auch gedroht wird mit Atomwaffen und alles und dass da überredet werden, da hat man einfach Angst um die Zukunft.
Lehrerin Katrin Wachsmann ist überrascht, wie viele ihrer Schülerinnen und Schüler plötzlich Fragen stellen.
Wir haben nicht beabsichtigt gehabt, ins Heute zu ziehen, weil wir ja Geschichte machen hier. Aber das geht nicht. Das ist an jedem Punkt, in jeder Unterrichtsstunde, ich bin ja normalsterblicher Lehrer, ne? In jeder Unterrichtsstunde hat man den Bezug. Die haben Angst, sind ängstlich, berechtigt.
Ich sehe halt jetzt schon auch etwas anders an, weil früher waren sie halt doch nett gewesen und alles und haben uns halt rausgeholt aus der Sache und aus befreit. Aber jetzt ist es irgendwie auch unverständlich. Irgendwie müssen die Russen ja ihre Gründe haben. Auch vorher hat es ja auch angefangen, dass die Ukraine in die NATO wollte. Und Russland will es ja nicht akzeptieren. Und Russland will halt die alte Sowjetunion wieder entstehen lassen. Was aber nun mal nicht funktioniert. Aber dafür andere unschuldig umzubringen und alles bringt auch nichts.
Landrat Gernot Schmidt kann den diesjährigen 16. April nicht so schnell vergessen. Auch seinen Brief an Wladimir Putin nicht, den er heute für einen Fehler hält. Das zu sagen, fällt ihm schwer. Auch, dass der Faden zu den Befreiern von einst gerissen ist.
Wir hatten immer Kontakt auch mit den Veteranenorganisationen der sowjetischen Armee. Der ruht etwas. Aber ich bin natürlich grundsätzlich der Meinung, dass man diesen Kontakt wieder aufnehmen muss. Denn die Zivilgesellschaft, und wir sind Zivilgesellschaft, wir machen hier keine Außenpolitik als Landkreis, die einfachen Menschen müssen miteinander kommunizieren. Und wenn wir zulassen, dass diese Kanäle zerstört werden, dann ist mir um Europa Angst, weil die Kanäle zwischen den einfachen Menschen die einzigen sind, die doch auch die Menschlichkeit und die Tragik des Krieges hervorbringen.
Gedenken in Zeiten des Ukraine-Kriegs, Nana Brink berichtete.
Grüner Wasserstoff, also Wasserstoff, der aus erneuerbarer Sonnen-, Wind- oder Wasserenergie mittels Elektrolyse gewonnen wird, soll uns ja in Zukunft helfen, unabhängiger von russischem Erdgas zu werden. Auf Bundesebene gibt es für die Entwicklung die nationale Wasserstoffstrategie und viele Länder sind schon nachgezogen. Sachsen zum Beispiel hat kürzlich eine eigene Strategie verabschiedet. Bloß Sachsen hängt beim Ausbau erneuerbarer Energien ziemlich hinterher. Es fehlt an Infrastruktur. Und deshalb steht Sachsens SPD-Wirtschaftsminister Martin Dulich ziemlich unter Druck. Denn energieintensive Unternehmen wollen ziemlich schnell antworten. Alexandra Gerlach hat ihn auf einer seiner zahlreichen Touren durchs Elbland begleitet.
Wir sind jetzt konfrontiert mit Situationen, die wir vor Wochen nicht geglaubt hätten, dass sie jemals kommen. Und jetzt muss ich sagen, wie gesagt, es ist eine politische Entscheidung geworden. Eine gesellschaftliche politische Entscheidung.
Sagt Jutta Matrö und schaut sehr ernst auf die Gesprächspartner. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich ist an diesem Tag auf Wasserstofftour und hat die Presse eingeladen, mit dabei zu sein. Auf der Agenda stehen ein halbes Dutzend großer Betriebe, die eines gemeinsam haben. Sie brauchen sehr viel Energie, um zu produzieren. So auch das riesige Wacker Chemiewerk an der Elbe mit einem Betriebsgelände so groß wie 180 Fußballfelder.
Wir freuen uns sehr, dass Sie auf Ihrer Wasserstoffreise natürlich den Weg auch zu unserem Standort gefunden haben.
Jutta Matrö ist Betriebsleiterin des Chemiewerks in Nünchritz nahe Meißen. Rund 1500 Mitarbeiter des Konzerns sind hier beschäftigt. Das Werk hat großen Energiehunger. Die Erdgasleitung liegt direkt am Werksgelände und hält die Produktion von Silikonen und Polysilizium am Laufen. 3 von 4 Kesseln im gewaltigen werkseigenen Heizkraftwerk sind im Dauerbetrieb, verbrennen Erdgas, um Wasserdampf in die einzelnen Produktionsstraßen zu führen. Betriebsleiterin Matrö weiß nicht, wie lange sie noch genügend Erdgas bekommen wird. Sie ist auf alles eingerichtet, auch auf das Herunterfahren der gesamten Anlage. Doch ihre Warnung an diesem Tag ist eindringlich.
Wenn die Chemieindustrie steht, ich kann es nur immer wieder sagen, es kann noch kein Mensch abwägen, wie viele Lieferkettenverwerfungen es dann gibt. Man hört ganz oft, das sind ja nur diese 3% Wohlstandsgefährdung. Aber alles, was dann nicht mehr fließt in diesen Kreisläufen, es kann kein Lebensmittel mehr verpackt werden, die Milch kann nicht mehr pasteurisiert werden. Das sind Ketten, die kann sich kein Mensch wirklich anschauen.
Intensiv arbeitet die Leitung des Chemiewerks an einem Umstieg in die grüne Produktion. Mittelfristig sollen die Produktionsprozesse CO2-neutral ablaufen. Doch dazu braucht es grünen Wasserstoff als Treibstoff für Motoren, sagt Werksleiterin Jutta Matrö und richtet ihre Forderung fast beschwörend an den Minister.
Also es hilft uns nichts, wenn wir jetzt warten, bis der gesamte Wasserstoff grün ist und dann anfangen, an die Infrastruktur zu denken. Dann bewegen wir uns nach wie vor in einem Henne-Ei-Prinzip. Wir brauchen jetzt Infrastruktur und dann wie beim Strom sukzessive. Zubau, Zubau, Zubau. Sonst können wir als Industriepartner mit diesem großen Strom- oder Energiebedarf, Hunger, sagen auch manche, unser Geschäftsmodell nicht zukunftsfähig betreiben.
Es wird nicht der einzige Appell dieser Art an diesem Tag bleiben. Und die Botschaft ist klar. Der Freistaat Sachsen hat Nachholbedarf und muss dringend mehr beim Thema erneuerbare Energien und Wasserstoff tun. Windkraft oder Solarenergie sind jedoch in den letzten Jahren ins Hintertreffen geraten. Der Ausbau ging nicht genügend voran. Das weiß auch Staatsminister Martin Dulich, der nun eine Chance sieht, gemeinsam mit den Industrieunternehmen mehr Druck aufzubauen, um politische und gesellschaftliche Widerstände gegen Windräder und Solarpaneele aufzubrechen.
Ich brauche ein Bündnis mit der Wirtschaft, um diesen Umbau zu schaffen. Wir brauchen so einen gemeinsamen Pakt, der klar macht, dass die Wirtschaft will, aber die Politik auch die Bedingungen dafür schafft. Und dementsprechend müssen wir genauso, wie wir in den ersten Jahren massiv Geld investiert haben, in die Straßeninfrastruktur verstehen, dass Infrastruktur inzwischen mehr ist als nur Straße.
Für den Sozialdemokraten Dulich ist die Schaffung einer modernen Wasserstoffinfrastruktur mit entsprechenden Leitungsnetzen eine existenzielle Zukunftsfrage.
Wer das Industrieland Sachsen ins 21. Jahrhundert führen will und wer noch sicherstellen will, dass wir auch in 5 und in 10 Jahren noch gute Arbeitsplätze in der Industrie in Sachsen haben, der muss jetzt massiv eben investieren in eine vernünftige Infrastruktur für das Thema Wasserstoff.
Schon jetzt wäre es theoretisch möglich, Teile des bestehenden Gasnetzes auch für den Transport von Wasserstoff zu nutzen, sagen die Fachleute. Zumindest bestimmte Fahrzeuge und Maschinen könnten so mit Wasserstoff betrieben werden. Doch es fehlt an Tankstellen. Ganze 3 Wasserstofftankstellen gibt es derzeit im Freistaat Sachsen. Viel zu wenig, sagt Helmut Schmee, der Geschäftsführer des Nutzfahrzeugeherstellers Faun in Grimma, nahe Leipzig.
Ja, hier sind wir jetzt die Montagehalle.
Hier werden die ersten grünen, wasserstoffbetriebenen Kehrmaschinen gebaut, wie sie bei Kommunen oder auf Flughäfen zum Einsatz kommen.
Der Wasserstoff, so wie man ja jetzt derzeit Diesel tanken, muss ja irgendwo nachher herkommen. Also das heißt, wir brauchen Tankstellen, wo ich nachher den Wasserstoff tanken kann. Ich kann das auch dezentral erzeugen. Also zum Beispiel, wenn wir hier Abfallsammelfahrzeuge haben oder auch die Kehrmaschinen. Ja, wir sammeln den Schmutz ein, bringen das zum Beispiel in eine Verbrennungsanlage. Dann kann die Verbrennungsanlage dann wieder Wasserstoff erzeugen. Und dann kann ich gleich an der Verbrennungsanlage nachher dann mein Fahrzeug wieder tanken. Dann ist das ein geschlossener Kreislauf.
Auf dem Werkshof ist an diesem Tag der Prototyp der neuen grünen Kehrmaschine zu besichtigen.
Gut, hier steht jetzt das Fahrzeug.
Eine Kooperation mit dem Konzern Mercedes-Benz, der das Fahrgestell liefert, wie Achim Jackisch, Faun-Projektleiter, erläutert.
Das ist tatsächlich unser erster Prototyp hier. Denn wir bekommen quasi ein Glider, wird das genannt, von Mercedes geliefert, ohne Motor, ohne Getriebe. Dann wird das Ganze mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet. Ein Brennstoffzellenfahrzeug ist immer auch ein batterieelektrisches Fahrzeug.
Der Clou? Bei jedem Bremsvorgang wird die Batterie neu aufgeladen. 5 weitere Kehrmaschinen dieser Art sollen in diesem Jahr in diesem Werk noch gebaut werden. Doch aktuell liegen die Kosten um fast 100% über den normalen Verkaufspreisen. Das hemme noch die Kauflust der Kommunen, sagt Geschäftsführer Helmut Schmee und kritisiert zudem die fehlende Dynamik in der Transformation.
Da sind genügend Möglichkeiten da. Es muss nur der politische Wille das Ganze auch mittragen und auch in die Richtung mitbegleiten, damit das umgesetzt werden kann. Und weil auch die Tankstelle muss ich ja nachher dann genehmigen.
Mit der kürzlich verabschiedeten Wasserstoffstrategie will Sachsen das Thema nun deutlich beschleunigen. Ein eigener Wirtschaftszweig soll entstehen und damit rund 4.800 neue Arbeitsplätze. Auf eine CO2-freie Zukunft hofft auch das traditionsreiche Stahl- und Schmiedewerk in Gröditz. In die geplante Umrüstung der rund 60 Brennöfen auf grüne Energie investiert das Unternehmen in den nächsten Jahren zwischen 80 und 120 Millionen Euro, um im Werk grünen Stahl produzieren zu können und wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine klare Ansage für die politischen sächsischen Entscheider, diese Transformation zu unterstützen. Wirtschaftsminister Martin Dulich scheint verstanden zu haben.
Ich fand es sehr beeindruckend. Wir standen heute in einem Stahlwerk und dort hat man noch die jahrhundertalte Tradition einer Industrie gespürt, gerochen, gemerkt, gehört. Und wenn genau diese Industrie uns sagt, bitte helft uns, dass wir auch noch in 10 Jahren erfolgreich sein können, dann ist das die Botschaft des Tages. Zuversicht, aber eben auch der große Druck, schneller zu sein.
Der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulich. Ihn hat Alexandra Gerlach auf seiner Wasserstofftour durchs Elbland begleitet. Sachsen-Anhalt will Modellregion in Sachen grüner Wasserstoff werden. Speziell der Chemiestandort Leuna soll ihn in Zukunft liefern. Darüber haben wir an dieser Stelle ja schon mal berichtet. Doch es gibt Probleme. Und das sind zum einen Lieferschwierigkeiten, aber es sind auch noch andere Nadelöhre zu überwinden, die viel mit alten Beharrungskräften zu tun haben. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach hat sich die Gemengelage mal ganz genau erklären lassen.
Es zischt und dampft im Chemiepark Leuna. Silvia Schattauer, Leiterin des Fraunhofer Instituts für Windenergiesysteme, läuft zügig über das 1300 Hektar große Gelände. Vor ihr ein Labyrinth aus Rohren, das sogenannte Hydrogen Lab, zu Deutsch Wasserstofflabor.
Die ganzen Rohre und Anschlüsse, die man hier sieht, sind zum einen eine Wasserstoffversorgung und Entsorgung, beziehungsweise auch alle lediglichen weiteren Gase, was man für den Betrieb der entsprechenden Anlagen benötigt.
In diesem Labyrinth aus Rohren findet die Elektrolyse statt. Wasser wird mit elektrischem Strom aufgespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Wenn das mit Strom aus Wind- oder Solarenergie geschieht, spricht man von grünem Wasserstoff. Doch dieser ist für Forscherin Silvia Schattauer nur ein Nebenprodukt, das sie ins Pipeline-System des Chemieparks einspeisen lässt. Ihr Ziel ist es, die eigentliche Elektrolyse sicherer und billiger zu machen. Denn diese kostet momentan pro Megawattstunde 1 Million Euro.
Die Zielstellung ist im Prinzip, mit dem Preis mindestens auf ein Drittel der jetzigen Entstehungskosten runterzukommen. Das heißt, über Serienfertigung und entsprechende Produktionsstandard, aber auch an der Materialschraube, zum Beispiel in Richtung der Katalysatoren oder ähnliches, ist noch eine ganze Menge zu tun, um auf diese Preisgestehung, die zukünftig dann nur so am Markt auch wirtschaftlich zu betreiben ist, zu kommen.
Jede Menge zu tun also, zu testen, zu tüfteln im Hydrogen Lab in Leuna. Das alles vor dem Hintergrund der Energiewende, sauberer grüner Wasserstoff aus der zu DDR-Zeiten schmutzigen Chemiefabrik Leuna. So ein ehrgeiziges Vorhaben lockt Politprominenz an. Der Bundespräsident war schon da, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ebenfalls. Rainer Haseloff, Regierungschef in Sachsen-Anhalt, ist in Leuna sowieso Stammgast. Hier vor einem Jahr beim offiziellen Projektstart für das Hydrogen Lab.
Ein wunderbarer Tag für Sachsen-Anhalt, für Leuna, für Deutschland, für Europa und die Rettung der Welt.
Grüner Wasserstoff hat an Bedeutung gewonnen. Er ist nicht nur Baustein der Energiewende, sondern auch wichtig für die Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen aus Russland. Es gibt nur ein Problem, und das heißt Lieferschwierigkeiten. Silvia Schattauer vom Fraunhofer-Institut steht auf einem leeren Parkplatz. Hier müssten eigentlich Schiffscontainer voll mit Rohren und Messgeräten stehen. Mit weißen Kreuzen auf dem Boden ist bereits alles gekennzeichnet. Der Großteil der Elektrolysesysteme soll hier aufgebaut werden, mit dem Wasserstoff preiswerter als derzeit hergestellt werden soll. Doch viele Hersteller der dafür nötigen Technik können nicht liefern.
Weil solche ganz normalen, trivialen Komponenten wie Schaltschränke am Markt nicht verfügbar sind. Das heißt, wenn mir ein kleiner Teil, ein Kompressor oder eine Membran oder ähnliches fehlt, dann kriege ich das System nicht fertig.
Es ist nicht so, dass Silvia Schattauer und ihr Team Däumchen drehen würden. Es gibt eine ganze Reihe von Voruntersuchungen, die sie machen können. Aber die Technikoptimierung für die Wasserstoffherstellung in großen Mengen müsse schneller vorangehen, sagt sie. Ganze Industriezweige, so der erklärte Wunsch, sollen ja nicht einfach nur fossile Energieträger durch grünen Wasserstoff ersetzen, sondern auch komplette Produktionsprozesse verändern. Und das bei laufendem Betrieb.
Die Zeitschiene ist eigentlich das, was uns am meisten Sorgen machen sollte.
Der Weg zum grünen Wasserstoff ist gespickt mit Nadelöhren. Lieferkettenprobleme sind nur eines davon. Wer verstehen will, wie sich die Begeisterung für grünen Wasserstoff verflüchtigt, muss sich zwei Dinge anschauen. Die Euphorie anfangs und was daraus wird, wenn die Mühen der Ebene beginnen. Dafür lohnt sich eine Fahrt nach Bad Lauchstädt, etwa 20 Autominuten von Leuna entfernt. Dort wurde im vergangenen September das 140 Millionen Euro Projekt Energiepark Bad Lauchstädt eröffnet.
In den kommenden 10 Jahren wollen wir beweisen, dass Wasserstoff der Energieträger der Zukunft ist. Ich denke, das Zitat "Wasser ist die neue Kohle" ist allen bekannt.
Das ist Cornelia Müller-Pagel, die Projektleiterin von VNG Gas, dem größten ostdeutschen Gaskonzern, der den Energiepark betreibt. Der Unterschied zu anderen Wasserstoffprojekten: In Bad Lauchstädt soll alles an einem Ort gebaut werden, was für die grüne Wasserstoffproduktion nötig ist. Ein Windpark, der Elektrolyseur zur Aufspaltung von Wasser und eine unterirdische Wasserstoffspeicherung in 17 Erdgaskavernen. Es ist ein riesiges Gelände, 800 Meter tief unter der Erde.
Wenn man sich das jetzt mal in Raummetern vorstellt, das ist immer schwierig zu beschreiben, wer das Völkerschlachtdenkmal kennt, das passt ungefähr zweimal in so eine Kaverne rein. Also es ist schon eine ziemlich große Dimension.
Auch die Eröffnung des Energieparks zog damals politische Prominenz an. Der Ministerpräsident kam nach Bad Lauchstädt, auch ein Staatssekretär aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Christian Runkel war ebenfalls da. Nur der Bürgermeister von Bad Lauchstädt ist einer der wenigen, der an diesem sonnigen Septembertag kein Lächeln auf den Lippen trägt. Er muss nämlich dafür sorgen, dass sein Stadtrat die 8 zusätzlichen Windkraftanlagen genehmigt.
Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Windräder nicht vor der Haustür stehen. Auf der anderen Seite, wenn man Energie haben will und die wollen wir alle haben, dann müssen wir auch irgendwo gucken, wo wir sie produzieren.
Mehr als ein halbes Jahr später. In Berlin hat eine neue Bundesregierung die Amtsgeschäfte übernommen. In der Ukraine ist Krieg und der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat den Ausbau erneuerbarer Energien zu einer Frage der nationalen Sicherheit erklärt. Besuch bei Bürgermeister Christian Runkel von der CDU. Er muss eingestehen, passiert ist in Bad Lauchstädt in puncto Energiepark in den vergangenen Monaten wenig.
Also der Stand ist kein anderer als vor einem halben Jahr, auch wenn sicherlich jetzt der politische Druck, der jetzt seitens der Versorgung entstanden ist, sich geändert hat. Aber ich sage mal, die politische Zielrichtung in Bad Lauchstädt ist immer noch defizil.
Bis heute hat der Stadtrat die 8 zusätzlichen Windkraftanlagen, die für den Energiepark nötig wären, nicht genehmigt. Der Grund? Es stehen bereits rund 40 Windräder in Bad Lauchstädt. Die Goethestadt möchte an ihre Kurtradition aus dem 19. Jahrhundert anknüpfen. Als die Weimarer Haute-Volée in Bad Lauchstädt im Theater von Johann Wolfgang von Goethe ein- und ausging. Eine neue Therme soll her, mehr Touristen, aber keine weiteren Windräder, so die Stimmung bei vielen.
Das ist eine Gerechtigkeitsfrage. Und da sagt man eben in Bad Lauchstädt, also Moment mal, mit 42 Anlagen sind wir eigentlich schon wirklich gut dabei. Es gibt viele Gemeinden in Deutschland, die haben nicht eine. In Bayern wehrt man sich seit vielen Jahren erfolgreich, mit dem Hinweis, Tourismusland zu sein.
Im Juni will der Stadtrat von Bad Lauchstädt nun über die zusätzlichen Windräder entscheiden. Christian Runkel gehört zu den Befürwortern. Er geht davon aus, dass er die 8 neuen Anlagen für die Wasserstofferzeugung im Energiepark mit einer knappen Mehrheit durch den Stadtrat bekommen wird.
Ich glaube, am Ende werden auch die Bauern hier bei uns in der Umgebung sagen, okay, 8 Windräder, aber nicht eins mehr.
Fehlende technische Gerätschaft, ein Kommunalparlament, das noch grünes Licht geben muss. Zwei Beispiele, warum es hierzulande gar nicht so einfach ist, russisches Erdgas quasi von heute auf morgen durch grünen Wasserstoff zu ersetzen. Silvia Schattauer, die Forscherin vom Fraunhofer-Institut in Leuna, hofft, dass im Sommer die großen Schiffscontainer mit den Elektrolysesystemen in Sachsen-Anhalt ankommen. Aufatmen wird sie erst, wenn die Container mit dem technischen Gerät auch wirklich in ihrem Wasserstofflabor stehen.
Da bleiben wir dran, Niklas Ottersbach berichtete. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.